Guten Tag, ich melde mich hier vom Fondskongress in Mannheim im Januar 2019. Die Stimmung ist angesichts des schwierigen Quartals Ende 2018 etwas gedrückt, aber es sind wieder viele Leute hier, die gesamte Branche trifft sich, man sieht jede Menge Kollegen. Ich halte einen Vortrag im großen Saal 1 und ich erkläre, warum ich auch für das nächste Jahr ganz zuversichtlich bin. Wir stehen vor einer Krise, aber dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir Geld verdienen können, denn wir können Krise. Wir haben in der Finanzkrise 2008 zwar erst mal mitgelitten, aber nachher die Indizes um 40% outperformed. Wir sind innerhalb von 2 Jahren um 150% in die Höhe geschossen. Finanzkrisen bieten Chancen für Schnäppchen, für Superinvestments. Von daher freue ich mich auf die nächste Krise und bin sehr zuversichtlich, dass wir da sehr gute Renditen erwirtschaften können. Ja, guten Tag. Boom, Crash, Krise. Vielleicht war der ein oder andere letztes Jahr hier, als ich, glaube ich, als einziger sehr deutlich gesagt habe, in den nächsten 2 Jahren rappelt es gewaltig. Klar, man will die Party nicht spoilen, noch lief sie. Und das werde ich natürlich wiederholen, denn das große Gerappel haben wir noch nicht gehabt. Wir haben einen Vorboten gehabt im letzten Quartal. Es rappelt noch mehr. Jetzt muss ich nur schauen, dass er hier vorspringt. Vor einem Jahr habe ich es gesagt, in der Amtszeit von Donald Trump, sofern er sie denn übersteht und überlebt, aber nehmen wir mal diesen Zeitraum, wird es rappeln und zwar deutlich und gewaltig. Und andere haben damals auch schon erste Warnsignale losgesetzt. Goldman Sachs, pain is coming for investors with markets the most expensive since 1900. Wall Street Journal, Signs of Caution, das war vor einem Jahr. Peter Schiff, Near the Endgame and Trump's gonna be the fall guy. Heißt, dass Trump das zwar nicht verursacht hat, das hat Obama gemacht, das hat George Bush gemacht, das haben die anderen gemacht, aber er wird natürlich, wenn es in seiner Amtszeit passiert, schuldig gesprochen. Das ist dann ganz bequem für diejenigen, die uns eigentlich da reingeritten haben. Andererseits hat er auch nicht viel gemacht, um uns da rauszuholen, das muss man auch sagen. Aber wahrscheinlich konnte er das zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr. Schauen wir, was passiert. Reagiert hier etwas langsam. Ja, das war das vom letzten Fonds professionell, die Überschrift, der nächste Crash kommt, warum ich ab jetzt sehr viel vorsichtiger werde. Jetzt können Sie natürlich sagen, der Mann ist Crash-Prophet, der muss halt immer Crashs ankündigen. Und irgendwann liegt er richtig, aber so ist es ja nicht. Ich bin Aktieninvestor, Anleiheninvestor, Investor, habe dieses Handwerk und das andere kommt nur dann, wenn es wahrscheinlich auch mal wieder soweit ist. Zum Beispiel meine Warnung vor der Bitcoin-Blase, mit der ich mir nicht sehr viel Freunde gemacht habe, schon zum ersten Mal 2016 und ganz deutlich, und das sehen Sie auch auf YouTube, wenn Sie Max Otte Bitcoin klicken, am 14.10.2017. Und das war 3 Monate, bevor es platzte. Und am Freitag, bevor die Blase am Montag platzte, hatte ich hier Glückstreffer, habe ich gesagt, jetzt haben wir die manische Phase und dann platzte es. So passiert es natürlich sonst oft nicht. Das geht noch erstmal weiter. Markets can stay up much longer than you can stay solvent, sagte John Maynard Keynes über seine Währungsspekulation. Die Märkte können viel länger oben bleiben, wie einer, der dagegen spekuliert, liquide bleibt. Aber da ist es geplatzt und die Bitcoin-Blase war heftiger als die bei anderen Spekulationsobjekten, aber vom Verlauf her rauf, runter ungefähr typisch. Und diese Bitcoin-Blase ist nur ein Anzeichen. Und für mich wurde es kritisch, als der Optionshandel, der Futures-Handel auf Bitcoin in Chicago startete im Herbst, im Winter 17, da habe ich gesagt, jetzt dreht das Ding durch. Jetzt der letzte Push, jetzt geht es vielleicht in die Endphase und dann platzt es. Man sieht also, dass immer wieder Assetklassen gehypt werden. Bitcoin, wer weiß, ob sie überlebt. Es gibt 3000 andere Kryptowährungen, keine Ahnung. Ich habe immer einen weiten Bogen darum gemacht und ich halte diese ganze sogenannte Assetklasse für höchst spekulativ. Ich würde da nie einen Finger rein tun im Moment. Natürlich bleibt die Technologie der Blockchains, aber eben welche Währung, welche Cryptocurrency bleibt, ist völlig unklar. Genauso wie es im März 2000 völlig unklar, welche Internetfirmen in Deutschland überleben von den Hunderten. Den kein Crash-Prophet, möchte das nochmal wiederholen. Im Interview mit Börse Online vom 26.03.2009, und das war vom Zeitpunkt her, glaube ich, nicht schlecht, habe ich gesagt, ich rate allen Leuten, kauft Aktien. Ich fühle mich wie ein Junge im Süßwarenladen, wenn Eltern und Verkäuferin nicht da sind. Das hören Sie vom Crash-Propheten eigentlich nicht. 9 Jahre lang hatten wir in unseren Fonds, wir haben 5 Fonds, ich komme gleich dazu, maximale Allokation für Aktien, und seit Januar 2018 werden wir vorsichtiger. Also bei uns ist die Allokation keine taktische Sache, sondern wirklich eine strategische Sache. Wenn wir die Märkte sehr teuer sehen, dann packen wir auch mal Geld auf die Seite. Grundsätzlich sind Aktien die attraktivste Anlageklasse, die stabilste Anlageklasse, aber wenn die Aktienmärkte halt sehr teuer werden oder teurer werden, dann packen wir auch mal was auf die Seite. Und das ist eben seit Januar 2017 der Fall. Und vorher waren wir 9 Jahre lang Vollgas. Seit mehr als 35 Jahren bin ich an der Börse. Jens Erhardt ist in dem Geschäft seit 50 Jahren. Ich bin in dem Geschäft erst seit gut 20 Jahren. Hoffe, dass ich noch gut 20 Jahre vor mir habe. Es macht Spaß. Wir sind dauerhaft da. Ich habe mich sehr gefreut, dass Jens Erhardt in München auf einem meiner Vorträge zur Geopolitik erschien. So trifft man dann die Kollegen auch wieder. Und er ist jemand, der wirklich in Deutschland sich große Verdienste erworben hat um die Aktienkultur. Und Investoren werden ja mit zunehmendem Alter immer besser. Das sehen Sie auch an Warren Buffett und Charlie Munger. Und so ist es sicherlich auch bei den geschätzten Kollegen. 2008 haben wir den ersten Fonds gemacht, der ist auch noch am Markt. Und 2013 den Max-Otto-Vermögensbildungsfonds und 2016 noch einen AIF für institutionelle und größere Private. Insgesamt in den Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, 1 Milliarde an Management. Also wir machen das schon eine Weile. Langfristig sind wir mit knapp 8% besser als der MSCI World in Euro, als der DAX sowieso. Und ich komme da später nochmal drauf zurück. Es gibt eben uns mittlerweile auch seit fast 11 Jahren am Markt. Als Fonds, als Vermögensberatung schon viel länger. Die Krise zunächst voll mitgemacht, da werde ich auch später nochmal drauf kommen, und dann um 42% outperformed oder 150% absolut in den nächsten 2 Jahren nach der Krise. Seit dem 01.01.18 liegen wir vor den großen Peers. Ich nenne den Namen gar nicht. Wir haben da geschrieben FAS oder FVS oder AGUI. Sind super geschätzte Kollegen. Ich habe viel von ihnen gelernt. Mal ist der eine vorne, mal der andere. Aber ich freue mich halt, dass wir da seit dem letzten Januar vorne liegen. Und das Gleiche gilt auch für die letzten 3 Jahre. Auch da liegen wir vorne, und zwar deutlich. Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich an dieser Stelle auch was gesagt, nämlich ich gebe meine Jobs an der Hochschule auf und konzentriere mich auf das Fondsmanagement, denn das ist mal das Allerwichtigste, dass das funktioniert und dass das passt und dass das stimmt. Fondsprofessionell hat dann draus gemacht, Max Otte will mehr Warren Buffett und weniger Professor sein. Und damals habe ich dann den Vertrag an der Uni Graz auslaufen lassen, und zum Dezember 2018, das ist jetzt sehr klein hier, aber das ist meine Entlassungsurkunde aus dem Beamtenverhältnis des Landes Rheinland-Pfalz. Ich bin also seit 1 Monat glücklich entbeamtet. Ich glaube, der Wissenschaftsminister, der eher der SPD zuzuordnen ist, ist auch gar nicht so böse drüber. Aber das Beste kommt ja noch, nämlich die nächste Krise. Kurz noch zu unserem Team. Wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren zusammen. 2 Ingenieure, ein Volkswirt, der Volkswirt bin ich. Wir machen alles Research selber, wir kaufen nichts zu. Denn die Conviction, die Überzeugung, die ist immer größer, wenn Sie es selber gemacht haben. Wir arbeiten konsensual mit Vetorecht. Das heißt, wir arbeiten wirklich als Team. Wir sind Value-Enthusiasten. Wir kaufen keine fremden Leistungen zu. Wir machen Reinheitsgebot, also keinerlei Derivate. Investment in Reinkultur. bisschen wollen wir uns noch, was den langfristigen Track Record angeht, verbessern. Ich werde immer angefragt, das ist doch viel für einen Mischfonds oder wir sind als Aktienfonds klassifiziert, dann können Sie ja bis 49% Liquidität oder Anleihen oder so weiter gehen. Das ist ja möglich. 10% ist doch viel. Naja, ich sage, wenn man schon diese strategische Flexibilität hat und die Aktienmärkte bringen 7% langfristig per annum, da sollte man schon ein bisschen drüber liegen. Also wir wollen uns natürlich auch ein anspruchsvolles Ziel setzen, aber eins, das auch zu erreichen ist. 5 Fonds, hier stehe ich für den Max Otte Vermögensbildungsfonds, das ist der mit der deutschen WKN und ISIN und der läuft parallel zum PI Global, da sind fast dieselben Titel drin, das sind die beiden Publikumsfonds. Der hat halt 5 Jahre Track Record, der PI Global 10. Insgesamt 3 Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, die Kapitalanlage, die die Fonds berät, der Verlag, Institut für Vermögensentwicklung, mit dem alles anfing und früh Partner in Liechtenstein, eine Vermögensverwaltung, an der ich beteiligt bin und die 700 Millionen Assets hat und zusammen sind das eben gut 1 Milliarde. Schauen wir uns das abgelaufene Börsenjahr an. So, was passierte nach Mannheim? Wir haben eben zunächst einmal den von Trump angekündigten Handelsstreit, die Strafzölle. Aber die Börsen laufen, also gab es diesen Mini-Crash von 5% im Dow Jones an einem Tag. Es krachte mal eben und dann ging es erstmal im S&P wieder nach oben, während der DAX seine Abwärtsfahrt so langsam begann und diese Fahrt auch bis heute nicht gestoppt hat, so wirklich. Das Spannende ist, dass die Kursaufschwünge im S&P im Frühjahr noch von 70% der Aktien getragen wurden, im Herbst nur noch beim letzten Hoch von 8%. Also ein sehr dünner Markt. Im Prinzip waren es nur noch die FANG, die den S&P weitergeschoben haben. Und das ist natürlich ein Warnsignal gewesen. Das hätte man sehen können, dass das dann stark korrigiert. Dann kam das populistische Regierungsbündnis in Italien. Ein anderer Redner hier hat auf den Populismus geschimpft. Diese Vokabel Populismus, die hören Sie im Moment ständig. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gab es die gar nicht. Dann frage ich mich, ist der Populismus die Ursache der Probleme, die wir haben, oder ist es eine Reaktion? Und ist die Tatsache, dass dieser Begriff in den Medien immer so gespielt wird, ist das gewollt oder was ist da los? Also für mich sind die politischen Bewegungen, die wir haben, eher eine Reaktion auf die Verwerfungen und auch auf die ziemlich stupide Politik, die wir im Westen gefahren haben, die letzten 20 Jahre und zumindest die 10 Jahre seit der Finanzkrise. Ist natürlich trotzdem alles spannend und undurchsichtig. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber klar ist, die Welt ist weiterhin Aufruhr. Also so schnell wird sich das nicht beruhigen. Die Gelbwesten, viele sind verhaftet worden, Tausende von Macron. Macron, diesem Hoffnungsträger, diesem synthetischen Präsidenten, diesem Frankenstein-Präsidenten, von dem ich zur Amtseinführung schon gesagt habe, was begeistert ihr euch so für diesen Mann? Der war bei Rothschild, das darf man sein, kein Problem, aber er hat mit Big Data gearbeitet, 200.000 Haushalte befragt. Das ging dann durch die KI, die mein lieber Freund und Kollege Hendrik Leber eben besprach. Und dann aus der KI kam dann ein Wahlprogramm raus. Und das war das Wahlprogramm von Macron. Er hat also das gemacht, was ihm der Computer sagte und dann nachher was ganz anderes. So, deswegen ist das, was da passiert, durchaus ernst zu nehmen und ist auch ein Symptom auf eine fehlgeleitete Politik und das ist auch noch nicht zu Ende da. Und da ein bisschen mehr Währungsunion und Wirtschaftsunion mit Deutschland wird es auch nicht rausreißen. Da brauchen wir schon andere Reformen. Dann kam der Shutdown, der längste bislang in der Geschichte, weil Trump unbedingt seine Mauer will. Er ist ja nun Bauunternehmer, er will was tun, er will bauen und auch Zement. Es muss ja aus Zement sein, es darf ja auch kein Zaun sein, es muss eine Mauer sein. Das hat er nun versprochen im Wahlkampf. Und dann kam dieser Shutdown und es sieht so aus, als ob sich die Demokraten erstmal durchgesetzt haben. Aber in 2,5 Wochen steht das Thema wieder an. Mal schauen, was dann passiert. Und dann der starke Crash. Das war zum Beispiel der härteste Weihnachtstag seit der großen Depression mit 3% Minus. Vor Weihnachten jeden Tag durchschnittlich 1,6% Minus im S&P. Das war schon heftig. Das war sehr heftig und das war ein deutliches Zeichen, dass die Börse, die uns jetzt die letzten 10 Jahre getragen hat, eigentlich länger, die US-Börse, so langsam am Ende ihres Potenzials ist. Amerikanische Aktien sind ja auch viel teurer als europäische, japanische oder chinesische. Wir haben auch noch 30% US-Anteil. Um den Markt kommt man nicht drum rum, aber im MSCI World sind es ja mit 50%, also wesentlich höher gewichtet. Also wir haben USA schon untergewichtet. Das war also dieser Mini-Crash nach dem Fondskongress letztes Jahr. Wir haben gesagt, wir bauen Liquidität auf, über 20%, vielleicht sogar 30% bis zum Sommer, was für uns viel ist, weil wir tendenziell aktienlastig fahren. Wir haben gesagt, so langsam müssen wir einen Gang zurückschalten oder zwei. Das haben wir auch getan, noch selektiver mit der Titelauswahl, viele Unternehmen verkauft. Und dann haben wir eben die Kursanstiege im Frühjahr genutzt, um selektiv Geld vom Tisch zu nehmen. Da hat also das Liquiditätsmanagement sehr gut funktioniert. Ich meine, der Privatanleger macht es ja anders. Da steigt was und dann kauft man. Und dann fällt es und dann verkauft man. Ich nenne das immer Anlegerlogik ersten Grades. Aktie steigt, Aktie gut, Aktie fällt, Aktie schlecht. So ist es ja nicht. Dann gibt es die Logik zweiten Grades, Aktie fällt, also kaufe ich, weil ich konträr sein will. So geht es aber auch nicht. Anlegerlogik dritten Grades, Aktie steigt, steigt die denn aus berechtigten Gründen oder nicht? Und dann fängt die Arbeit an und dann kann ich erst investieren. Aber das Gehirn überzeugt sich sehr schnell, dass eine Aktie gut ist oder ein Fonds, wenn er steigt und schlecht ist, wenn er fällt. Und da kommen Sie nicht drum herum. Das sind diese einfachen Verdrahtungen im Hirn, diese verhaltenswissenschaftlichen Mechanismen, die da ablaufen. Und ja, das wird wohl so bleiben. Wir haben Liquidität aufgebaut im Kursanstieg und wir haben sie dann wieder eingesetzt, als die Kurse fielen. Wir haben also jetzt noch eine Liquiditätsquote von 8-9%, auch jetzt nicht Vollgas. Und wir werden dasselbe Spiel natürlich wieder machen, wenn jetzt hoffentlich im Frühjahr die Kurse anziehen, wir schöne Kursgewinne haben, dann nehmen wir auch wieder was vom Tisch, um dann reagieren zu können. Immerhin ein Plus von 3% vom 1. Januar letzten Jahres bis heute. S&P leicht dahinter, Eurostoxx deutlich dahinter und natürlich unser liebes Schlusslicht DAX sehr deutlich dahinter. Selbst der MSCI World, der jetzt der Motor war die letzten Jahre, stockt so langsam. Das hat was damit zu tun, dass Amerika stockt, das ja weitaus überproportional im MSCI World drin ist. Wir ziehen uns nicht aus Amerika zurück, das kann man nicht. Es ist nach wie vor der dominante Markt, aber wir werden da vorsichtiger. Strenge Risikodiversifikation, gezielte Stockpicks. Wir haben auch Russland im Fonds, wir haben auch spannende Sachen im Fonds, aber natürlich dann in kontrollierten Risikobeimischungen. Zum Beispiel Fossil. Kennen Sie alle die Uhren, der Uhrenhersteller, viele Lizenzmarken, eigene Marken. Die Aktie hat 95% ihres Wertes verloren. Am Markt waren sie nach wie vor ganz ordentlich. Es gab kurze Sorgen um die Liquidität. Und da sind wir da unten eingestiegen und haben relativ schnell 113% Total Return gehabt. Sowas bringt dann natürlich was für die Performance. Aber die 7-8 Monate, die es da hin und her ging, das war schon eine Zitterpartie. Also einem Privatanleger würde ich das nicht zumuten. Da muss man seine Hausaufgaben schon gemacht haben, um solche Investments zu tätigen. iRobot, komme ich später nochmal drauf zurück. Die machen Wischroboter. Da ist uns der Einstieg sehr gut gelungen, was fast nie gelingt. Ja, man kauft eigentlich auf dem Tief. Sie könnten sich fragen, ob die Grafik vielleicht doch getürkt ist, ist sie nicht. Da ist es uns gelungen, aber natürlich ist das die Ausnahme. Man kauft, wenn es anfängt, billig zu werden aus fundamentaler Sicht, hält sich noch was zurück und kauft dann vielleicht noch was nach, wenn es noch viel billiger wird. Denn die Psychologie des Marktes, die ist zwar sehr stark, aber für einen fundamentalen, rationalen Investor eben auch nicht zu berechnen. Also es hätte ja sein können, dass die Aktie danach nochmal massiv einbricht. Und dann haben wir auf der Spitze einen Teilverkauf gemacht, haben auch einen guten Total Return erzielt, aber sind mit einem Teil immer noch dabei. Und wenn sie jetzt stärker gefallen wären, hätten wir sie auch wieder aufgestockt. SES, Betreiber von Satelliten in Luxemburg, kein wachsendes Geschäft, haben sich refinanziert, waren sehr billig, sehr hohe Dividendenrendite, war auch so ein Stockpick, da sind wir rein und haben auch relativ schnell wieder verkaufen können. Das ist natürlich die Ausnahme. Lieber sind uns Unternehmen, bei denen wir langfristig dabei bleiben können. Da kommen gleich auch noch ein paar. Also hier haben wir eine Total Return von 42% gehabt und zwischendurch Dividenden von 11% kassiert. Ich meine, Dividenden helfen ja auch. Also wenn man dividendenstarke Werte hat, kann man auch mal seitwärts laufende Indizes überstehen. Gazprom Neft ist so ein Beispiel für eine Beimischung. Russland machen wir maximal 5%, aber die machen wir dann auch, wenn wir was finden. Also wir haben 2, 3 russische Aktien, die wir im Fokus haben, aber das Risiko beschränken wir dann auch auf 5% im Fonds. Aktuelle Dividendenrendite 7,8% und da bleiben wir auch dabei. Läuft wie geschmiert, warum sollte man da rausgehen? Ja, was haben wir uns für das kommende Börsenjahr vorgenommen? Die warnenden Stimmen werden mehr. Gerade vor wenigen Tagen kam Seth Klarman, der sagte, es kann nicht Business as usual sein, wenn ständig Proteste stattfinden, die Regierung dicht macht und die gesellschaftlichen Spannungen eskalieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Ursachen der nächsten Krise in den hohen Schulden der Staaten liegen werden. Seth Klarman ist ein Value Investor von uns sehr geschätzt, verwaltet mit seiner Baupost Group so 27 Milliarden. Sehr strategisch, in Deutschland kennt man ihn nicht so, der warnt jetzt sehr deutlich. Oder auch Ray Dalio von Bridgewater, dem größten Hedgefonds der Welt. Dalio ist eher Stockpicker, Ray Dalio ist eher Makroinvestor. Er hat ein Buch geschrieben, Navigating Big Debt Crisis, wo er und sein Team 48 Schuldenkrisen der Geschichte durchforstet haben und so typische Verläufe herausgearbeitet haben. Da lese ich noch. Ab und zu schreibe ich auch schon was darüber. Wenn ich durch bin, werde ich auch mal meine Zusammenfassung veröffentlichen. So, und dann kam die größte Krisenmanagerin von allen, die in Davos gesagt hat, es ist so, dass wir immer noch an dieser Krise knabbern. Und wenn man ehrlich ist, steckt uns diese Krise noch in den Knochen. Und das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsektors hat doch sehr gelitten. Es gibt eine Vielzahl von Verstörungen und Verunsicherungen im multilateralen System. Wenn Sie nicht wissen, wer das ist, die Frau war mal CDU-Vorsitzende. Ja, aber die Politik hat es jetzt auch begriffen, dass also die Zeiten noch schwieriger werden. Also da kommt einiges auf uns zu. Und die Welt ist halt in Unruhe. Hier haben wir sie, zu Macron habe ich schon was gesagt. Er zieht halt letztlich eine Reformpolitik durch gegen die Mittelschicht. So ein bisschen wie, nicht ganz der Vergleich, er hinkt etwas, aber vielleicht Schröder mit Hartz IV. Und die Franzosen gehen halt schneller auf die Straße. Und die französische Wirtschaft hängt natürlich schon ziemlich durch. Also Deutschland läuft noch einigermaßen, aber Frankreich läuft nicht und Italien läuft nicht. Und das sind Probleme in Europa. Und die können wir nicht durch etwas Fiskalunion lösen, die müssen wir durch Strukturreform lösen. Naja, aber wenn Frankreich Probleme hat und ein französischer Präsident in seinen Beliebtheitswerten absackt, dann macht er erstmal eins. Er ruft nach mehr Europa. Und das heißt im Klartext mehr deutsches Geld, mehr Fiskalunion. Das ist also der Reflex eines französischen Präsidenten, der so einprogrammiert ist. Aber das reicht nicht mehr, es gibt trotzdem die Proteste. Also es ist was in Bewegung in Europa und wir werden ja in Kürze sehen, was mit dem Brexit jetzt rauskommt. Als ich noch in Sendungen wie Lanz war, vor 2 Jahren, da hat er mich zum Brexit befragt und ich habe gesagt, das ist auch eine Chance für Europa. Für die Briten ist das sehr schlecht. Wir in Deutschland merken das nicht so sehr. Vielleicht punktuell, aber Rest Europa, ob da Großbritannien dabei ist oder nicht, das ist schon, aber merken Sie mal für den Finanzsektor. Ich meine, wir haben Großbritannien mit dem größten Finanzplatz Europas in der EU, aber ohne den Euro. So, und das wird uns seit 20 Jahren als Normalität verkauft. Also ein Brexit hieß ja vielleicht auch, dass der Finanzplatz Frankfurt, und da gehört die Finanzmetropole in Europa hin, weil wir die größte Wirtschaftsnation sind, dass der Finanzplatz Frankfurt aufgewertet wird. Also da ist auch Bewegung im Spiel, wir wissen nicht, was rauskommt, aber nicht alles, was da in Bewegung ist, ist selbst bei zwischenzeitlichen Anpassungsschmerzen negativ. Da sind auch Chancen drin, das habe ich damals so vertreten, bei Lanz stehe ich weiter zu. Ich habe damals aber auch schon gesagt, seid euch nicht so sicher, ob der Brexit kommt, denn die Politikeliten haben ungefähr 2 Jahre Zeit, das Ding zurückzudrehen mit massiver Propaganda und so weiter und so fort. Und dann kommt er vielleicht doch nicht. Also sind alles natürlich Entwicklungen, die erstmal Unruhe schaffen, die auch vielleicht Unsicherheit schaffen, aber in denen auch gewisse Chancen liegen, Dinge neu zu gestalten. Dezember war eben der schlimmste Monat seit der großen Depression. Durchschnittlicher Tagesverlust 1,6% im S&P, 3% vor Weihnachten an einem Tag, der größte Einbruch seit Beginn der Aufzeichnungen. Und in 74 der letzten 100 Jahre war der Dezember eben positiv. Diesmal hatten wir einen negativen. Was auf uns zukommt, Unternehmenskredite, und Jens Erhardt hat das eben angesprochen, Unternehmenskredite in den USA müssen refinanziert werden. Es gab ja da auch sehr viel Financial Engineering. Also man hat die billigen Schulden genutzt, um sich zu leveragen, Aktien zurückzukaufen. Damit haben sie zwar eine gewisse Zinsbelastung im laufenden Geschäft, aber der Gewinn verteilt sich auf viel weniger Aktien. Und der amerikanische Unternehmenssektor ist extrem verschuldet, der US-Bundesstaat sowieso. Und noch ein Punkt, den auch Jens Erhardt gemacht hat, also wir Deutschen müssen uns viel mehr verschulden. Ein Bundesfinanzminister oder ein CFO, der zu 0% Fremdkapital aufnehmen kann oder zu nahe Null und das nicht tut, der schädigt sein Unternehmen. Also mein Vorschlag wäre, lass uns mal eine 1 Billion Staatsanleihe begeben in Deutschland und lass uns da zum Beispiel dann einen Rentenfonds für machen. Am besten natürlich mit Managern, denen man vertraut und so weiter. Aber nein, ein staatlicher Manager wie in Norwegen. Aber lass uns das in Real Assets stecken, in Aktien, in Immobilien, was auch immer. Und diese 1 Billion-Anleihe, die würde ja nicht nur von Deutschen gekauft, die würde weltweit gekauft. So könnten wir uns ein bisschen was zurückholen. Wird nicht passieren, wäre aber eine ganz einfache Möglichkeit, das Rentenproblem in Deutschland etwas zu verbessern. Und was nämlich passiert ist im Dezember, ist, dass der Verbriefungsmotor gestoppt hat. Es gibt nämlich schon wieder betrügerische Kredite. Nicht so sehr im Immobiliensektor, aber bei Student Loans, bei Car Loans, bei Consumer Loans. Also verschiedene Sektoren in der US-Wirtschaft sind schon wieder massiv überschuldet und die Dinger werden gebündelt. CLOs, Collateralized Loan Obligations, werden gebündelt, weiterverkauft, wie eh und je. Nicht ganz in dem Umfang wie im Immobiliensektor vor der Finanzkrise, aber doch massiv. Und was jetzt im Dezember passiert ist, ist, dass dieser Verbriefungsmotor gestoppt hat. Dass auf einmal die Banken wieder zum Schluss auf 1,6 Milliarden saßen, die sie nicht weiter platzieren konnten. Und wenn natürlich der Motor einmal stockt, dann stockt vielleicht dieser ganze Schuldenmotor. Und wenn wir nicht irgendwo anders einen Schuldenmotor wieder anwerfen, dann kommen wir vielleicht tatsächlich in diese Balance Sheet Recession. Das sind also durchaus jetzt realistischere Szenarien. Wir müssen trotzdem weiter investieren, ordentlich investieren, vernünftig investieren, auch wenn die Risiken wachsen. Am Aktienmarkt selber haben wir noch keine Blase. Wenn Sie die Weltwirtschaftsleistung in Relation zur Weltmarktkapitalisierung setzen, sind wir durch die jüngste Korrektur sogar wieder leicht drunter gekommen. Und Warren Buffett sagt zumindest, wenn das um 1 ist, ist alles in Ordnung. Wenn die Marktkapitalisierung deutlich über die Wirtschaftsleistung steigt, dann werden Aktien teuer. Aber jetzt würde ich sagen, aktienneutral bis leicht positiv. Mit Anleihen ist natürlich in den meisten Fällen kein Blumentopf zu gewinnen. Es gibt Dinge wie Russland, können Sie machen, 6%, USA vielleicht auch mal 2-3%. Aber Anleihen sind natürlich eigentlich der Sektor, der unterzugewichten ist. Wir haben die Königsanalyse gründlich überarbeitet, achten noch mehr auf Managementqualität, weil das in dieser schnelllebigen Zeit natürlich extrem wichtig ist. Unternehmen können heutzutage in kurzer Zeit vor die Wand gefahren werden. Gleichzeitig sind phänomenale Stories möglich wie Google, Apple und so weiter. Also phänomenale Aufstiege und deswegen ist Management sehr, sehr wichtig. Und deswegen legen wir da in unserem Analyseteam einen noch größeren Wert drauf als früher schon. iRobot nochmal. Mittlerweile werden diese Wischroboter ja schon bei Lidl angeboten. Darf ich mal eine Umfrage machen? Wer hat so ein Ding? Tatsächlich, schauen Sie mal, also das sind, ich würde mal sagen, 5%. Also das waren jetzt die Early Adopters, die Early Movers, Jetzt kommen die Early Adopters, dann kommen die Late Adopters, dann kommt die breite Masse. Also das Ding läuft noch eine Weile. Deswegen sind wir auch noch dabei. Die sind nicht billig. Ich greife nochmal auf Jens Erhard zurück. KGV 25 ist nicht billig, aber wenn das Wachstum bei 20-30% liegt und absehbar, dann ist das schon sehr spannend. Da unten sind wir rein, oben haben wir einen Teilverkauf gemacht, aber wir bleiben dabei und wenn es nochmal weiter zurückkommt, kaufen wir auch noch mehr. Die Lufthansa kenne ich natürlich seit Jahrzehnten, ist eine der besten Airlines, keine Frage, führend, aber auch die Catering-Gesellschaft alleine ist schon sehr viel wert, wenn sie abgespalten würde an die Börse. Und die Catering-Gesellschaft ist ja nicht so zyklisch. Die Lufthansa haben wir schon dreimal in den Fonds gehabt. Man muss halt auch mal verkaufen. Hier sehen Sie, dass wir natürlich, wie das Value-Investoren gerne machen, viel zu früh verkauft haben. Aber da war unser fairer Wert erreicht. Und jetzt ist der faire Wert wieder unterschritten. Jetzt kaufen wir auch wieder. Und das ist natürlich rationales, wertbasiertes, antizyklisches Investieren. Jetzt ist meine Zeit zu Ende. 2 Minuten brauche ich noch. Apple ist wieder da oder ist immer noch dabei. Die sind zwar massiv korrigiert, aber ein KGV von 10 für ein Unternehmen, was immer noch stark wächst, selbst wenn es ein paar Problemchen gab. Das Unternehmen ist so bewertet, als ob es in 3 Jahren pleite wäre. Davon kann ja keine Rede sein. Jetzt könnte ich fragen, wer hat ein iPhone hier? Werden wahrscheinlich einige. Ich frage mal, wer hat ein iPhone? 50% ungefähr. Das ist ja schon mal eine ganz gute Marktdurchdringung. Aber da ist auch noch Luft nach oben. Also das ist für uns ein Dauerläufer. Hier sind die 5 Top. Sampo, ein finnischer Versicherer, der sehr gut im Kapitalmanagement ist. HP, Checkpoint Software, israelisches Softwareunternehmen. Ryman Healthcare, ein neuseeländischer Betreiber von Altenheimen und Wohnsiedlungen oder betreutem Wohnen. Und Barrick, Goldaktie. Jens Erhard hat auch was von Goldaktien gesagt. Freue ich mich, dass ich nicht alleine bin. Komme zum Schluss. Wer in der Krise verdienen will, muss auch vorher schon dabei sein. Diese Geschichte, die ich höre, alles auf die Seite schaffen und dann in der Krise einsteigen, ist sowas von falsch, weil sie nicht funktioniert. Sie schaffen das nicht. In der Krise ist die Panik am höchsten. Wenn Sie dann nicht drin sind, dann kaufen Sie auch nicht. Also wir werden natürlich Geld zurücknehmen, wir werden Geld vom Tisch nehmen, aber wir werden dabei bleiben. Und hier sehen Sie den PI Global in der Finanzkrise, da waren wir 100% investiert, weil auch damals die Aktienmärkte für mich nicht zu teuer waren. Sie haben die Krise mitgemacht. Ich habe dann im Abschwung, weil dann natürlich einige Unternehmen, auch Top-Unternehmen, völlig ausgebombt sind, wie Anheuser-Busch. Richemont war damals, ich glaube, für 5 Franken zu bekommen. Anheuser-Busch hat zwischenzeitlich über 1000% gemacht. In solchen Phasen können Sie natürlich exzellente Deals machen und da freuen wir uns drauf, denn danach ging es um 150% hoch. Da gehe ich jetzt schnell durch. Also von daher freuen wir uns auf die nächste Krise. Nochmal mein Team. Informationskanäle maxottefonds.de, auch YouTube mit mehr als 17.000 Abonnenten. Jede Woche aktuelle Videos zu Aktienthemen, vor allem von Florian König und Alan Galecki, den anderen 2 Dritteln unseres Investmentteams. Auch da können Sie reinschauen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf die nächste Krise.
Wie sieht die Zukunft aus? Eine Glaskugel hat niemand. Wir wissen nur, dass es spannende Unternehmen gibt, die sich in starken Branchen bewegen, die auf jeden Fall eine Zukunft haben. Ich denke da nur an 3D-Druck mit HP. Was wir noch in dem Feld einschätzen und wichtig finden, erfahren Sie in einem neuen Spezialreport.
Klicken Sie dafür einfach auf den unten geposteten Link und dann erfahren Sie in dem kostenlosen Report mehr darüber.